Lukas, die Ware kaufen wieder. Was ist da los am Kryptomarkt? Das ist ja Wahnsinn. Auf der einen Seite diese extremen Dumps, die Bewegung scheint nicht ins Stocken zu kommen. Es geht weiter nach unten, Woche für Woche, und die Ware kaufen. Aber sie kaufen wie zuletzt 2012, habe ich jetzt auf X gelesen.
Ja, genau.
Wie schaut es bei dir aus? Bist du bullish noch immer?
Ich bin weiterhin bullish. Ich sehe immer noch keinen großen, signifikanten Grund, warum man nicht bullish sein sollte. Ich bin halt zurückhaltend bullish, weil so sehr gut entwickelt sich es nicht aktuell. Aber ich denke, diese Anzeichen sind ganz klar da. Wenn es die Wale, also Leute, die größere Beträge besitzen in diesem Bereich, die kaufen aktuell. Du siehst da zum Beispiel Michael Saylor mit Strategy, der kauft auch viel stärker als in den letzten Wochen. Der nutzt die billigen Preise aus. Es gibt Verkäufe bei den Longtime-Holders, also diese Leute, die lange Zeit schon Bitcoin halten, die trennen sich ein bisschen, aber diese Verkäufe werden von institutionellen neuen Playern am Markt ja mit ihren Käufen ausgeglichen quasi. Es ist ja so, dass jetzt aktuell, wir haben seit heute, glaube ich, 30% aller Bitcoin sind in der Hand von institutionellen Investoren, also von Unternehmen in der Richtung.
Bist du jetzt der österreichische Tom Lee, oder? Der Permabulle, ich weiß nicht, ob der da was sicher sagte, der was, den kennst
du. Ja, Tom, Bitmain.
Bitmain, die größte Ethereum-Reservefirma. Der ist ja mega immer bullish, und wenn der davon spricht, dass der Bullenmarkt weitergeht, sagt er ja mittlerweile, dass Anfang 26 nicht so gut ist, aber er sagt, das wird im späteren Teil von 26, wird dann die Post wieder richtig abgehen. Bitcoin geht auf 200.000, Ethereum auf 10 plus. Also es gibt durchaus Stimmen, die noch bullish sind. Die meisten sind aber bärisch mittlerweile. Es ist ja wirklich ein Drama, wenn man auf X schaut. Es gibt ja nur noch welche, die sagen, es wird nach unten gehen. Also, es gibt kaum noch bullische Stimmen am ganzen Markt. Und vieles deutet darauf hin, dass wir im Bärenmarkt sind. Ich weiß, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, dann sagen wir, der 6. Oktober war das Ende des Bullenmarktes. Falls das der Bärenmarkt ist, dann war das so. Es gibt noch ein paar Stimmen, die sagen, es wird noch einmal nach oben gehen. Wir sprechen darüber, dass die gesamten Finanzmärkte, und da geht es nicht um Krypto, sondern wirklich um die globalen Finanzmärkte, an Japan, an der Zinsthematik, an der Inflation in Japan scheitern könnten. Was dort jetzt passiert, was von der Bank of Japan zu erwarten ist am 19.12., also tatsächlich übermorgen, heute ist ja noch der 17. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich sind wir schon näher an dieser Verkündung durch die Bank of Japan. Die könnte die größte Finanzkrise seit langem auslösen, beziehungsweise jetzt zumindest einen Vorboten bringen, dass die Märkte final abkühlen werden und dass wir wirklich einen längeren Bärenmarkt auf allen Finanzmärkten sehen könnten. Darüber sprechen wir. Und Lukas, worüber sprechen wir heute noch?
Wir sprechen über einige Kurznachrichten als Update, also sowas wie Strategy. Die kaufen ja extrem stark, wie wir schon gesagt haben. Eric Trumps American Bitcoin kauft auch sehr stark Bitcoin. Visa startet ein Stablecoin-Beratungsunternehmen für Banken und Unternehmen. Bitcoin gibt nach. Preislich, da liegt auch unter anderem wieder China daran. Dann sprechen wir über Chainlink heute zwei, dreimal. Und dann sprechen wir noch über YouTube, die erlauben Stablecoin-Payouts in Zukunft. Und dann DAG 8, das große DAG 8 kommt. Alle Leute, die vielleicht ein bisschen unsauber waren mit ihren Steuern in der Vergangenheit, die sollten jetzt unbedingt diese Episode im Detail anhören.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, Lukas, und bevor wir in diese ganzen Neuigkeiten reinstarten, schauen wir uns noch einmal den Markt gemeinsam an. Bitcoin, du hast das schon erwähnt, ist wieder gefallen. Wir sind wieder bei 86.400, das heißt deutlich unter dem Wert, den wir heute schon gesehen haben. Ich glaube, wir waren ja schon bei über 90, fast 91.000 zwischenzeitlich. Das war ein ganz merkwürdiger Anstieg und dann gleich wieder ein Verfall des Preises. Was da wohl passiert ist heute, da gibt es auch Spekulationen, die wir im Laufe der Folge noch besprechen können. Generell müssen wir sagen, Bitcoin ist in einer Woche um 6,5% zurückgefallen im Preis. Das ist Bärenmarktniveau. Ja. Das ist Ich bin momentan der Meinung, dass wir schon im Bärenmarkt sind. Also wir haben jetzt, du hast gesagt, du bist noch immer vorsichtig bullish. Ich bin mittlerweile nicht mal mehr 50% bullish. Ich bin jetzt tatsächlich mehr bärisch. Und ich sehe halt so viele Dinge makroökonomisch, die das Ganze auch wirklich weiter negativ beeinflussen könnten. Und es ist einfach viel, viel Unsicherheit im Markt, nicht nur im Kryptomarkt, aber wir wissen, Krypto ist halt jetzt durch die Institutionen so abhängig auch von der globalen Finanzwelt. Und dadurch sehe ich wenig Chance, dass das in kurzer Zeit jetzt wieder eine richtige Rallye hier geben wird am Kryptomarkt. Natürlich glaube ich nach wie vor, dass es einen zweiten Run geben wird. Also was meine ich damit? Dass es nochmal so eine, wie man im englischen Jargon sagt, einen Dead Cat Bounce geben wird. Also dass die tote Katze nochmal springt. Ich glaube, die 100.000 werden wir vielleicht nochmal sehen bei Bitcoin jetzt in einer Rallye in nächster Zeit. Aber ich denke trotzdem, dass wir die Spitze für diesen Bullenmarkt mittlerweile gesehen haben. Falls wir über 100.000 sind, muss ich ehrlich sagen, werde ich selber gut darüber nachdenken, ob ich nicht meine Bestände abverkaufe, weil es ist die Zugewinne, die man sich erwarten kann, falls es nochmal höher geht. Ich meine, wenn es auf 150.000 geht, dann ist das von hier jetzt gesehen zwar ein schöner Gewinn, aber ob man dann bei 120 oder 150 verkauft hat, es ist auch nicht der Riesenunterschied, würde ich sagen. Weil wichtig ist, und das sagen jetzt ja viele Analysten, es ist das Thema Bärenmarkt wieder groß. Die Gewinne, die wirklichen Gewinne macht man im Bärenmarkt. Das heißt, man kauft dann ein, wenn es wirklich billig ist. Und momentan ist es halt zwar bedeutend billiger, aber noch immer nicht billig. Und deshalb ich halte jetzt gerade noch meine Finger steif. Ich warte ab, was passiert in nächster Zeit, aber es schaut nicht rosig aus. Ethereum bei $2,800 nur noch mit 15% im Minus seit der letzten Woche. Ja. BNB 6% im Minus, nur mehr bei 840. Also man sieht hier, BNB auch, wie es zuletzt schon, der stabilste der Top-Coins, der am wenigsten eigentlich Volatilität zeigt, wahrscheinlich halt einfach durch Binance gestützt, durch diese Utility, durch die vielen Funktionalitäten, die BNB auch im Binance-Ökosystem hat, aber eben auch dadurch, dass wahrscheinlich Binance hier den Preis zu einem gewissen Maße stützt, weil man halt diesen eigenen Coin wieder zurückkauft. XRP mit 9% im Minus, also fast so brutal wie Ethereum. Solana mit 10% im Minus und ähnlich wie bei BNB, auch Tron, der hat ja auch bekanntlich, das wissen die meisten, die länger dabei sind, weniger Volatilität. Tron mit 1% im Plus sogar diese Woche. Auch hier sind starke deflationäre Mechanismen im Hintergrund tätig und die Tron Foundation, das Tron DAO, glaube ich, heißt es offiziell, beteiligt sich auch am Handel hier. Also ich glaube, das wird auch gestützt. Und ja, wir sehen also dramatische Zahlen bei vielen Kryptos. Cardano 20% im Minus, Lukas. Bei den Top-Gewinnern sehen wir diese Woche Mux Finance. Das Mux Finance, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das war ja ein Token, der extrem stark überbewertet war zwischenzeitlich, der ist jetzt wieder bei $3,5, wieder relativ hoch. Das ist so ein Perpetuals DEX, so ähnlich wie Aster und wie Hyperliquid. Ich glaube, Mux ist hier ein großer Konkurrent. Warum der gerade so nach oben geht, das kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle sagen. Merlin Chain ist ein Bitcoin L2, der ist jetzt 20% fast im Plus oder 19%, pardon. Mimcore mit 16% im Plus und dann auf Platz 4 ist Bipin, das ist ein neues KI-Projekt, das gewisse institutionelle Investoren tracken soll. Ich muss mir das noch genauer anschauen, Lukas, vielleicht etwas für uns bis zur nächsten Folge. Das wird wahrscheinlich sich weiter gut entwickeln. Das kam aus dem Nichts, nachdem lange Zeit wenig passiert ist. Bei Bipin ist das jetzt durch die Decke gegangen. Also Bipin mit Paula Ida Nordpol, falls ihr das selber nachschauen wollt, könnt ihr das natürlich selber auch googeln, beziehungsweise bei CoinMarketCap findet man den Token sehr schnell. Und auf Platz 5 der Top-Gewinner Mantle, der Coin, der ja mit Bybit in Verbindung steht, mit 9% im Plus. Bei den Top-Verlierern diese Woche sehen wir Pump.Farm, das handelt mittlerweile zu nur noch der Hälfte des ICO-Preises, also bei 0,002 Dollar, 0,002 Dollar Cent, wäre nochmal 2 Nullen mehr. Und Leo, der Bitfinex-Token, auch der ist mit 27% im Minus. Also Pump.fun und Leo jeweils mit 27% im Minus. Athena, das DeFi-Protokoll, Athena mit 23% im Minus. Aster mit 23% im Minus. Lukas, es sieht katastrophal aus für viele DeFi-Projekte. Und auch die Pudgy Penguins, deine Freunde, die Penguins, ich glaube, die hast du immer sehr geliebt auch bei den Meme-Coins, die sind mit 21% im Minus jetzt unter einem Cent. Also falls hier wer nachkaufen will. Also wahnsinnige Zahlen, auch Celestia. Ich bin ja selber gerade wirklich verblüfft, wie tief die Token gehen können. Celestia mit 48 ja. Cent nur noch jetzt bei minus 21 auch innerhalb von einer Woche. Also ihre Zahlen bei den Kryptowährungen, bei den einzelnen Altcoins. Der Marktüberblick generell sagt nach wie vor 4. Also wir haben beim Fear and Greed Index jetzt einen Wert von 25. Das ist höher, als er zuletzt war. Wir sind ja jetzt seit Wochen schon im Angstbereich. Eigentlich so lang war das schon lang nicht mehr. Und beim Altcoin-Saison-Index sind wir nun mal bei 18. Das heißt, die meisten Coins performen mittlerweile tatsächlich schlechter als Bitcoin. Die Dominanz, die kratzt jetzt wieder an den 60%. Also Bitcoin versucht wieder über 60% des Marktes für sich zu vereinnahmen. Und auch bei den ETFs sehen wir Abflüsse von über 500 Millionen in den letzten 30 Tagen. Also es geht rapide Geld auch aus dem TradFi-Krypto-Bereich wieder hinaus momentan. Das ist alles hochemotional und die Marktkapitalisierung mit diesen Kapitalabflüssen, die ist jetzt nur noch bei 2,93 Billionen. Wir wissen, es war schon mal bei über 4. Also massive, massive Abverkäufe die ganze Woche. Es schaut fast so aus, als würden wir dieses Tal der Tränen sehr, sehr schnell erreichen. Und vielleicht können wir 2026 wirklich einen schönen neuen Bullenmarkt sehen, wenn wir sehr schnell hier in den Keller kommen. Die Stablecoins, die sagen, dass ein bisschen was vielleicht wieder nachgekauft werden könnte, die erreichen nämlich jetzt einen neuen Höchststand von 309,4 Milliarden Dollar, die es als Stablecoins im Markt gibt. Und zu guter Letzt schauen wir uns heute das Bitcoin Power Law Modell, also das Potenzgesetz, wieder an, wie immer. Es gibt mittlerweile einen Bodenpreis von circa 48.000. Das sagt das Power Law auf der Seite von CoinGlass. Ich schaue mir heute CoinGlass an und die Zahlen des Power Law Modells, die variieren immer ein bisschen, je nachdem, wo man sich die anschaut, weil die Ausgangsdaten, die verwendet werden, nicht genau die gleichen sind. Der Trend ist jedoch für alle diese Darstellungen des Modells sehr, sehr ähnlich. Das heißt, momentan ist der Preis des Power Laws circa bei der Hälfte des momentanen aktiven Preises, also der Boden dieses Potenzgesetzes. Das heißt, wenn man billig kaufen will, dann kann man das spätestens, wenn dieser Boden erreicht ist, machen. Der Erwartungswert ist mittlerweile bei 114.000 bis 115.000 Dollar. Das heißt, wir sind deutlich darunter und wir sind diesen gesamten Bullenmarkt nie eindeutig stark darüber geschossen, was halt so noch nie da war, lieber Lukas. Das ist schon.
Genau, das war noch nie so, wie es jetzt ist.
Genau, also es, this time is different. Also es ist anscheinend vielleicht wirklich anders dieses Mal. Wer weiß das, ja.
Einer halt nicht besser, cool. Vermutlich.
Und wenn ihr diesen schwierigen Markt heute traden wollt, dann geht zu unserem Partner Bybit, weil da könnt ihr nämlich auch Short gehen, also wenn ihr glaubt, dass der Markt weiter nach unten geht, dann könnt ihr natürlich darauf wetten, auf Bybit. Das Ganze ist auf bybit.eu, das heißt die europäische Plattform. Alle, die noch nicht angemeldet sind, die können sich dort anmelden. Selbst wenn ihr schon auf bybit.com seid, könnt ihr auch auf bybit.eu könnt ihr auch ein Konto auf bybit.eu anlegen und über unseren Link einen Willkommensbonus absahnen. Das heißt, schaut euch Bybit an, wenn ihr mit Kryptos handeln wollt. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit die Kryptologen. Gut, und damit würde ich sagen, wir sind mit dem Marktupdate für heute auch durch. Wir schauen uns heute kurz noch die Marktschwäche gesamt an. Lukas, worüber wollten wir sprechen? Das Thema der Woche, ich glaube, das brennt vielen.
Richtig, es ist, es gibt viele Gründe, warum der Markt so aussieht, wie er aussieht. Ja, wir haben jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir noch in die USA schauen, der Donald Trump steht kurz davor, in Venezuela eine Art Kriegshandlung zu tätigen. Wir haben diese ganze AI-Bubble-Geschichte, wir haben diese ganzen anderen geopolitischen Risiken, die sich auswirken auf die Preise und auf die Sicherheit und Unsicherheit im Markt. Aber eine ganz große Sache, die ist ja dieses Jahr unter Beschuss gestanden oder quasi beendet worden jetzt vor kurzem. Und das ist etwas, was du immer wieder erwähnt hast, diesen japanischen Carry Trade. Da haben wir, glaube ich, noch nie so richtig im Detail auch erklärt, was der bedeutet und was für Relevanz der hat und wie tief der geht innerhalb des Finanzsystems. Und deine Prognose da, dass eines Tages wir eine harte Marktphase erleben könnten, sollte dieser Carry Trade einmal beendet werden, die ist ja eingetroffen diesen Monat, muss man sagen. Ich glaube, ich kenne niemanden, mit dem ich lieber darüber reden würde als mit dir, was dieser Carry Trade eigentlich ist und warum und was da jetzt passiert ist.
Naja, also erst einmal, er ist nicht aufgelöst worden. Das ist, hast du jetzt nicht ganz richtig formuliert. Ich würde sagen, er ist seit einiger Zeit schon, spätestens seit dem 5. August war das, glaube ich, im letzten Jahr, also vor über einem Jahr spätestens da, hat es begonnen, dass er schon langsam aufgelöst wird. Aber dieser sogenannte Carry Trade, das ist eine Thematik aus der TradFi-Finanzwelt, wo in Japan der günstige Zins von Großinvestoren ausgenutzt wurde, um dieses billige Geld in die ganze Welt zu tragen. Und ich bin der Meinung, dass da viel mehr drinsteckt, als manche sich erhoffen wollen, dass vieles des globalen Wachstums der Finanzmärkte auf einer großen Lüge basiert, weil dieses Geld einfach gratis quasi wie ein Shitcoin in Japan gemintet wurde und dann in die globalen Finanzmärkte gesteckt wurde. Und das ist die japanische Wirtschaft, die hat sehr viel Resilienz gezeigt, trotz dieser Schwäche, die sie ja seit dem Ende der 90er schon hat, weil man im Land die Schulden selber hat und weil man sehr innovativ war mit der Politik der Nationalbank, die immer wieder die Märkte eigentlich durch taktische Manöver gestützt hat. Und man hat ja dieses Quantitative Easing und diese Dinge, die kommen ja alle von der Bank of Japan. Die hat das als allererstes gemacht und die ganze Welt hat gesagt, naja, wenn das dort funktioniert, dann machen wir das auch so. Und was haben die Japaner wirklich gemacht? Also seit 2008, spätestens seit der Finanzkrise, haben die uns eigentlich mit diesem Carry Trade aus der Misere rausgebracht, sehr schnell. Das wäre niemals ohne dieses Geld aus Japan so schnell gegangen, dass die Märkte sich wieder erholen. Und man hat Milliarden, wie viel das genau ist, das kann gar niemand sagen, aber es handelt sich um Unsummen an Geld, die aus dem japanischen Yen-System in die ganze Finanzwelt global gespült worden sind. Das funktioniert so, man borgt sich in Japan zu einem damals Nulltarif, beziehungsweise es gab ja sogar Negativzinsen in Japan. Das heißt, man hat Geld zusätzlich bekommen, wenn man sich Geld ausgeborgt hat. Das ist absolut irre. Dann hat man sich das ausgeborgt, entweder zum Nulltarif oder sogar zum Negativtarif, und hat das in Risikoassets gesteckt, zum Beispiel in den USA, beziehungsweise vor allem funktioniert das auch gut für sichere Anlagen, wenn die Staatsanleihen in anderen Staaten sehr hoch verzinst sind. Und wenn jetzt ein Staat, der gemeinhin als sicher gilt, wie die USA oder wie auch irgendein europäischer Staat meinetwegen, obwohl in Europa waren die Zinsen ja auch sehr niedrig, vor allem die USA ist hier zum Zug gekommen. Das heißt, es werden... Und deswegen hatte Japan auch immer so viele US-Staatsanleihen. Es werden von gratis Geld US-Staatsanleihen gekauft und der Zinssatz, der wird eingestreift. Und dadurch wird Geld verdient, eigentlich ohne dass man wirklich selber Kapital braucht, weil man ja alles ausgeliehen hat. Und das ist diese Differenz des Zinssatzes zwischen den USA, die ja als sicherer Hafen gilt, und des japanischen Zinssatzes, das ist eigentlich das, was man ohne Risiko verdienen kann, weil man das Geld, das man einsetzt, in Japan bekommt und dann in den USA hinterlegt. Und je kleiner dieses Delta wird zwischen den Zinssätzen, desto unattraktiver wird diese Art der Investition. Und die Stärke dieser Auflösung, die wird befeuert durch unterschiedliche Dynamiken, die jetzt zugleich schlagend werden. Der Yen hat seit 15 Jahren bald, seit Sommer 2011 würde ich sagen circa, eigentlich nur abgewertet gegenüber dem Dollar. Das heißt, man hat nicht nur diesen Zinssatz verdient, sondern man hat zusätzlich noch durch den Wechselkursverfall des Yens verdient, weil der von 75 Yen pro Dollar auf nun 155 oder fast 160 zum Hoch Yen pro Dollar sich nach unten entwickelt hat. Das heißt, man bekommt heute doppelt so viel Yen pro Dollar. Es wurde nicht nur dieser Zinssatz verdient, sondern es wurde zusätzlich noch am Wechselkurs verdient. Was jetzt aber passiert ist, die Bank of Japan hat im letzten Jahr, im Juli, Ende Juli, vor diesem ersten Carry Trade Crash, wo das Thema erstmals in den Medien aufgegriffen worden ist, hat die Bank of Japan begonnen, die Zinsen zu erhöhen, weil man der eigenen Inflation, die man so nicht kannte, Japan hatte das Glück, jahrelang eigentlich gar keine Inflationsgefahr zu haben. Man konnte quasi Geld produzieren, so viel man will, und es ist nichts passiert. Man hat aber jetzt die Situation, dass es Inflation gibt, und man musste, damit man dem Herr wird, den Zinssatz erhöhen. Und durch die Erhöhung des Zinssatzes stützt man den Yen-Kurs. Das heißt, der Preisverfall des Yens, der wird beendet. Der wird jetzt wahrscheinlich sich möglicherweise sogar umdrehen. Das heißt, man verdient nicht nur weniger Zins, weil dieses Delta kleiner wird, sondern man hat auch ein immer höheres Risiko, dass man durch den Wechselkurs schlussendlich große Verluste machen könnte, wenn der Yen von heute auf morgen wieder stärker wird. Und dass der wieder stärker wird, das schaut ziemlich sicher gerade so aus. Also wenn der nämlich weiter verfällt, hätte Japan noch andere Probleme. Wir alle wissen, dass Japan sehr, sehr abhängig vom Öl ist, oder die Ökonomen zumindest wissen das. Und Japan muss den Yen quasi stützen, um nicht komplett in Teufelsküche zu geraten, weil man sich sonst das Öl nicht leisten kann. Der Ölpreis zum Glück, der ist ein bisschen gefallen in der gleichen Zeit, aber der könnte sich zugleich umdrehen, und das wäre halt wirklich ein explosiver Cocktail. Wenn wir, du hast es gesagt, Lukas, Kriegsthematiken sehen, wenn wir weltweit auch andere Krisen sehen, dann befeuert das oft den Ölpreis, und das würde dafür sorgen, dass dieser Effekt sich verstärkt. Also es gibt hier drei Dinge, die zusammenspielen. Es gibt die globale Unsicherheit, sei es durch Krisen, die den Ölpreis befeuern könnten, sei es durch generelle Schwäche der Märkte. Es ist die Zinsthematik, dass dieses Delta der Bank of Japan und der USA massiv kleiner wird. Und es ist die Schwäche des Yens, der die Japaner Herr werden müssen. Das heißt, all das zusammen wird dafür sorgen, dass die Japaner langsam ihr Geld aus den globalen Märkten ziehen werden. Und das ist so viel Geld. Es gibt da nur Spekulationen, worum es, wie gesagt, wie viel das wirklich ist. Aber das ist so viel Geld, das in den ganzen Finanzmärkten steht und vor allem auch in Risikoassets, vor allem in Tech-Aktien in den USA. Und wenn
es wird geschätzt, dass es mehrere Billionen US-Dollar sind, die hier von diesem japanischen Carry Trade ausgehen. Also Japan wäre, also die Bank of Japan spezifisch, wäre der globale Liquiditätsmotor gewesen. Und jetzt hast du mehrere Faktoren, die das Ganze bedrohen eigentlich, weil du ja auch die Zinssenkung hast, die in den USA kommt, weil der Jerome Powell, der aktuelle Chef, der ja die Zinsen hochhalten will, der wird ja abgesetzt bald, der wird ja ersetzt. Und der Donald Trump hat ja schon gesagt, das Erste, was passieren wird, ist, die Zinsen werden sehr stark fallen mit dem neuen Federal Reserve Chef, und er ist gleichzeitig unten und blockiert die Öltanker, die bei Venezuela herumschwimmen.
Genau, also das ist eigentlich, und das ist diese explosive Mischung, von der ich spreche, weil die USA, das klingt toll, den Zinssatz zu senken, das macht das Geld billiger, aber das billigere Geld in den USA sorgt für mehr Auflösung des Carry Trades. Das heißt, diese Billionen, von denen wir da reden, die gehen zurück nach Japan, die müssen zurückgegeben werden. Die Bank of Japan wird auch vermutlich übermorgen ankündigen, dass man im Quartal 1/26 beginnen wird, ETFs zu verkaufen, weil die japanische Zentralbank, die hat ja auch massive Bestände an Aktien selbst. Die hat ja wirklich selbst extrem viel eingekauft und beginnt auch ihre Assets abzuverkaufen.
Das ist wirklich bedrohlich. Also das sind die US-Tech-Aktien, die ganzen Growth-Stocks, Emerging Markets, Private Equity und Krypto und direkt Krypto und indirekt Krypto auch dadurch, dass Krypto halt eben mit diesen US-Tech-Aktien zum Beispiel stark korreliert. Also wenn die im Preis fallen, dann fällt halt Krypto auch im Preis. Das ist schon alles ein bisschen, ich verstehe, warum du nicht mehr so richtig bullish sein kannst. Ja.
Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum dieser Carry-Trade so gefährlich ist, weil er einfach auf sehr viel inszenierten Wachstum besteht. Diese ganze Überbewertung an der Börse könnte damit wirklich bald vorbei sein und die Jahre der guten Renditen, die könnten auch vorbei sein. Es könnte wirklich große, große Rückschläge geben. Und wie du gesagt hast, Lukas, wegen der Situation mit dem Öl, mit der Zinspolitik auch in den USA, die hier eigentlich der Gegenspieler ist, die das Ganze noch viel, viel schlimmer machen könnte, ist das gerade jetzt so eine große Gefahr wie noch nie. Und ist das der Grund für die Kryptoschwäche? Sind die Kryptomärkte vielleicht die, die am vorausschauendsten sind? Ja. Oder ist der Vierjahreszyklus wider vieler Meinungen noch immer intakt? Weil in Wahrheit haben wir ja den Vierjahreszyklus wieder ziemlich genau markiert mit dem bisherigen Hochpunkt.
Wir hätten ihn exakt genau, auf den Tag genau eigentlich fast. Das ist ein bisschen mysteriös, aber wirklich, wirklich seltsam. Das ist wirklich auf den Tag genau, wenn dieser Tweet stimmt, von dem ich gerade spreche, den ich da im Kopf habe, da war es wirklich so, der 6. Oktober, das ist laut diesem Tweet, laut diesem Screenshot, der da gezeigt wurde, ja mathematisch gerechnet All-Time-High-Datum gewesen und das All-Time-High bisher war auch zu diesem Datum. Das ist schon wirklich sehr seltsam, sage ich so.
Und warum fühlt sich dieser Markt so viel schwieriger an als frühere Bullenmärkte? Das liegt halt daran, dass wir nicht diese wirklich parabolischen Rallyes gesehen haben. Also das war bei Weitem nicht solche explosiven Bewegungen, wie wir die von Krypto halt kannten. Die Leute erwarten sich einfach was anderes. Und vieles spricht dafür, selbst wenn der Vierjahreszyklus noch immer intakt ist, dass wir halt nach oben und nach unten weniger Volatilität sehen. Das heißt, der Bärenmarkt könnte verkraftbarer werden, aber dadurch halt das Potenzial nach oben auch zunehmend geringer. Und wir werden nur noch, was heißt nur noch, aber wir werden halt nur noch 20-30% pro Jahr vielleicht in Krypto sehen und nicht mehr diese explosiven Vervielfachungen, die wir früher gesehen haben.
Weil man auch dazu sagen muss, es gab noch nicht, also ein kleines Gegenargument, wenn man es ein bisschen anders sehen könnte, andere Perspektive ist, Quantitative Easing hat komplett gefehlt. Wir waren in einer Phase von Quantitative Tightening, also wo die Bilanzen sich verkürzt haben von den Zentralbanken, wo halt wenig Geld im Markt war. Diese ganze Geschichte, dass halt Krypto damit korreliert, wie die Geldmenge nach oben geht, das ist dieses Mal nicht gewesen. Liquiditätszyklus passiert ja gleichzeitig immer zu diesen Vierjahreszyklen. Der ist nicht so richtig da gewesen. Der Business Cycle, der war nicht so richtig da. Das sind alles gerade Linien quasi. Und damit ist auch diese geraden Linien korrelieren auch wieder mit diesen Kryptopreisen. Und das Einzige, was wir halt wirklich gesehen haben in der Zeit, sind wirklich diese KI, Nvidia, Palantir-Aktien, die nach oben gestiegen sind. Aber ansonsten ist eigentlich ziemlich alles flach geblieben in den letzten paar Jahren, muss man sagen.
Naja, ich meine, wenn die Bank of Japan beginnt, Anfang des Jahres tatsächlich Aktien zu verkaufen, dann ist das formal schon Quantitative Tightening eigentlich. Ja? Also die beginnen sogar, also ist das Gegenteil von QE eigentlich, sondern also eine Bilanzverkürzung und man schwemmt damit die Aktien auf den Markt und macht einen Druck nach unten eigentlich. Natürlich.
Und sich darauf verlassen, dass die USA werden das Gegenteil machen. Die USA garantiert, dass die 2026 Quantitative Easing stark ansteigen lassen, die Zinsen senken werden und weil Donald Trump ist, weißt du ja, der mag zwei Dinge will er haben, hohe Aktienkurse und geringe Zinsen.
Die Frage ist, wie lange kann er das machen und ist das wirklich möglich? Weil als Ökonom, Lukas, du musst halt sagen, die Dinge, die eine Nationalbank, eine Zentralbank machen kann, die sind halt irgendwann auch enden wollend, wenn die Wirtschaft das einfach nicht hergibt.
Die USA, die Federal Reserve, die Howard hat ein Double Mandate auch noch. Das ist halt, die müssen immer abwägen zwischen beiden ihren Zielen. Ja, und dann hast du die KI gleichzeitig, wie wir gesehen haben, die Job. Daten schauen nicht so gut aus. Und die aktuellen haben wir noch nicht bekommen, glaube ich, aber es werden halt gerade in den USA extrem viel Jobs abgebaut, weil die einfach so sehr mit KI ersetzbar sind. Und das ist ein Trend, den werden wir lang noch sehen.
Ich glaube auch, die Nachkorrekturen, die sind ja so, wie sie selten waren. Es fragen mittlerweile viele, warum passiert das, dass die Jobmarktzahlen immer 2 Monate später plötzlich korrigiert werden und viel schlechter ausschauen als zur ursprünglichen Veröffentlichung.
Auch seltsam.
Bin ich ein Verschwörungstheoretiker, wenn ich das hinterfrage? Oder sind die Datenbüros einfach so schlecht, dass die so daneben liegen können?
Also ja, die Chefin davon wurde ja auch rausgeworfen von Donald Trump, oder nicht? Aber dieser Skandal hier um die Chefin dieser Statistik-Zuständigen da.
Ja, also es könnte, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Aber lass uns doch zu den Neuigkeiten der Woche oder der letzten 2 Wochen gehen. Erst einmal haben wir die Zinssenkung gesehen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel drüber sprechen. Das dritte Mal in diesem Jahr hat die Fed die Zinsen gesenkt um weitere 25 Basispunkte, damit auf 3,5 bis 3,75%. Und möchte damit diese schwächelnde Wirtschaft ein bisschen befeuern, hier ein bisschen helfen. Ökonomen warnen, so wie ich auch, dass diese Zinssenkung spät in einem Finanzzyklus, in einem Business Cycle meistens auch etwas sehr Schlechtes bedeuten kann und einfach nur diese letzte Hoffnung ist, die man noch machen will. Naja. Was passiert unterdessen am Kryptomarkt? Obacht, wenn ihr auf Bitfinex aktiv seid, denn die haben ein E-Mail ausgeschickt im November, dass der Handel mit einer Vielzahl an teils prominenten Coins beendet wird und die Auszahlungen dieser Coins sind nur bis zum 27. Januar möglich. Das heißt, wenn ihr die Coins noch auf Bitfinex habt, dann schaut da rein. Es geht um AIOZ-Network, Ape-NFT, BitTorrent, DAI, Theta Euro, Floki, den HI-Dollar, den HTX-DAO, also von der anderen Börse, HTX, Internetcomputer, ECP, Just, von Justin Sanders, JustLand, JustMeCoin, dieser, weiß ich nicht was, MemeCoin, der ja auch teilweise sehr, sehr stark getradet wurde, Assange, DAO, Bitcoin, Cat in a Dog's World, Magical Internet Money und sogar Celestia ist betroffen, TokenFi, True US Dollar, Dog with Hat, also WIF,
WIF ist draußen.
Ja,
CK, Sync ist draußen, wow.
Radix, Yearn Finance und ZK Sync, ja, also sind wirklich. Und zu guter Letzt Zero X Protocol, also ganz große Namen dabei, die hier rausfallen bei Bitfinex. Warum das so ist, das kann ich nicht genau sagen oder das verrät Bitfinex nicht. Vermutlich ist das Trading-Volumen einfach zu niedrig, nehme ich an. Solche Dinge passieren normalerweise, Lukas, nur im Bärenmarkt.
Ja, auch nicht das beste Zeichen, wenn eine relativ große Kryptobörse so viele Altcoins auf einmal einstellt, gell? Auf der anderen Seite gibt es doch positive Nachrichten bei Bitcoin-Käufen. Also ich habe es schon eingangs kurz erwähnt. Im Dezember 2025 bisher hat Strategy ganze 21.269 Bitcoin gekauft. Das ist also fast 2 Milliarden US-Dollar, die hier investiert wurden. Durchschnittspreis ca. bei 90.000 US-Dollar. Und das zeigt eben ganz starke Conviction. Also die so wichtig sind für uns, die MicroStrategy, heute Strategy von Michael Saylor, die kaufen weiter und die halten jetzt 671.268 Bitcoin. Das ist mehr als 3% des gesamten Angebots, das verfügbar ist. Also die sehen weiterhin den Trade, weiterhin in Bitcoin zu bleiben. Die verkaufen auch noch lange nicht, wie Sie schon gesagt haben. Dasselbe gilt jetzt für Eric Trump, American Bitcoin, dieses Unternehmen aus der Trump-Familie. Das ging ja mit dem 3. September an die Börse auch und hat jetzt über 5.000 Bitcoin schon gekauft. Also fast 5.100 Bitcoin besitzen die. Das heißt auch, da kann man ein bisschen, wenn man möchte, kann man ein bisschen ablesen. Also Donald Trump, wir wissen ja, durch World Liberty Financial und weitere Produkte und Angebote und Firmen sind die ja im Kryptomarkt recht groß drin. Ein sehr großer, signifikanter Anteil schon vom Vermögen der Trump-Familie ist in Krypto. Und die sind auch die, was halt den Weg vorgeben für das Land, für das Nummer 1 Kryptoland, was sie ja vorhaben. zu erschaffen in den USA. Und deswegen ist das ein ganz gutes Zeichen, denke ich mal. Wenn man langfristig denkt, ja, der Markt schaut nicht so toll aus, aber diese großen Leute, die halt sehr viel Insiderwissen haben auch, die kaufen weiterhin und die sehen da weiterhin Zukunft. Das ist
positiv zu sagen. Man muss es immer ein bisschen mit sich selbst vergleichen. Also wie stark bist du investiert und wie stark ist Eric Trump investiert oder die Trump-Familie? Ich glaube halt, die Trumps, die haben mehr Bitcoin, mehr Krypto, besitzen die als jeder unserer Zuhörer. Vermutlich, außer es hört irgendein Whale zu, vielleicht da draußen. Aber die haben mehr als wir alle. Dennoch ist das relativ zu ihrem Gesamtvermögen wahrscheinlich nur ein so kleiner Anteil, dass die verkraften können, hier 2-3 Jahre auf den nächsten Run zu warten. Wenn du als Zuhörer aber morgen vielleicht dein Geld brauchst, dann solltest du wirklich ein bisschen aus dem Risiko rausgehen, bin ich der Meinung. Das ist natürlich alles keine Finanzberatung, aber dennoch müssen wir hier warnen davor, dass der Zeitraum, in dem die Zeiten schwierig sind und sein können, natürlich länger sein kann. Und wir alle wissen, langfristig, Lukas, sind wir der Meinung, dass das Ganze nach oben geht, sonst würden wir wahrscheinlich diesen Podcast auch gar nicht machen. Dennoch muss man Geld verwenden, das man auch wirklich hat, um es auszusitzen im Zweifelsfall, dass man warten kann, dass man abwarten kann und dass man nicht, um seine Schulden zu tilgen, dann ganz unten verkaufen muss, weil das wäre natürlich fatal. Ja, anders sieht das Russland. Russland hat im Gegensatz zu den USA, zu der Trump-Familie, bekräftigt, dass man weiterhin Kryptozahlungen ablehnen wird. So hat Anatoli Aksakow, der Vorsitzende des Finanzmarktausschusses im russischen Kongress, erklärt am 15. Dezember, dass Russland Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur als Anlageinstrument anerkennen werde. Die Position steht im Einklang mit anhaltendem Widerstand der russischen Zentralbank gegen Kryptozahlungen und sie zeugt auch von der Fortsetzung der schon seit Jahren anhaltenden Uneinigkeit unterschiedlicher Regierungsstellen in Russland. Die Unsicherheit zur Kryptoregulierung in Russland bleibt also bestehen. Wie das weitergeht, das weiß man nicht genau, aber es ist für Russen auf jeden Fall nicht gestattet, Bitcoin oder Krypto als Zahlungsmittel zu verwenden.
Zahlung ist ein gutes Stichwort. Visa, das riesengroße Finanzunternehmen und Zahlungsinstitut, das arbeitet jetzt mit Stablecoins so stark zusammen, dass ein eigenes Beratungsunternehmen starten, also diese Stablecoin Advisory Practice, die soll Banken, Finanzinstituten, Fintechs, Händlern, Unternehmen aller Art einfach die Stablecoins näher bringen, die Implementierung unterstützen, die Integration unterstützen und die Entwicklung von eigenen Stablecoins sogar unterstützen. Also wir haben ja schon jetzt in der letzten Zeit viel gehört, dass viele Unternehmen machen ihre eigenen Stablecoins ja bei Stripe in diese Richtung. PayPal hat einen eigenen Stablecoin, einen eigenen US-Dollar-Stablecoin gestartet. Mhm. Und Visa zeigt damit klar, dass der über 300 Milliarden schwere Stablecoin-Markt ist wichtig, wird weiterhin sehr stark wachsen. Also auch in die Zeit nicht so gut aussehen. Stablecoins geht es immer gut, kommt mir vor.
Das beweist auch YouTube, weil YouTube hat jetzt, du hast es schon angekündigt, erstmals die Auszahlung von den Creator-Verdiensten, also die Leute, die YouTuber sind, die auf YouTubers verdienen, die können sich jetzt in dem PY-US-Dollar von PayPal auszahlen lassen. Also nicht jetzt, aber künftig, das hat man jetzt angekündigt, das wird erstmals für YouTuber in den USA verfügbar werden. Dieser Schritt markiert natürlich einen weiteren Meilenstein in dieser Stablecoin-Adoption im Mainstream-Tech-Umfeld und könnte generell helfen, dass dieser digitale Dollar in der Creator-Economy ein bisschen stärker Fuß fasst. Weil was passiert, wenn jetzt die Kreatoren beginnen, sich die Verdienste in Stablecoins auszuzahlen? Die haben dann ja auch Krypto und das würde natürlich bedeuten, dass die das vielleicht auch woanders investieren und so weiter. Also das ist durchaus meiner Meinung nach sehr positiv zu sehen, was da passiert.
Die guten alten Zeiten, Alex, ich vermisse die guten alten Zeiten. Es war alles so lustig noch 2021, 2022. dann ist ja alles quasi den Bach runtergegangen und der letzte Bear Market ist gestartet, falls jetzt dieser Tag heute noch nicht im Bear Market stattfindet. Aber du weißt, von was ich spreche. Es ist Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs, das Unternehmen, das hinter Terra Luna stand. Und Terra Luna, gemeinsam mit FTX, sind die beiden Hauptgründe, warum der letzte ziemlich grandiose Bull Market zu Ende ging, mit Ach und Krach und vielen negativen Erfahrungen. 2022, großer Krypto-Kollaps, und Do Kwon ist jetzt verurteilt worden, ist ausgeliefert worden, er hat sich versucht zu flüchten weltweit. Er hat eine Strafe ausgefasst in den USA von 15 Jahren Gefängnis. Das Bundesgericht in New York hat ihn da verknackt, das heißt, er erwiesen an, dass Do Kwon zentrale Verantwortung hatte für den Kollaps des Terra Luna Ökosystems und Investoren weltweit Verluste in Höhe von 40 Milliarden Dollar damit bescherte. Also die Anklage war Betrug, Verschwörung und jede Menge weitere Dinge. Ja. Also der Richter hat davon gesprochen, Paul Engelmeier heißt er, hat davon gesprochen, Betrug in epischem Ausmaß. Das Ding war instabil und er hat in der Öffentlichkeit immer wieder behauptet, dass es nicht so ist. Wie wir gesehen haben, ist es ja in kürzester Zeit implodiert, das ganze Produkt, was er gebaut hat. Ja, den sehen wir einige Zeit nicht mehr.
Ja, und das können wir jetzt fast als positive Neuigkeit sehen, was du gerade gesagt hast, Lukas. Gut, dass solche Leute dann auch wirklich eine Strafe ausfassen, wenn sie viele Leute um so viel Geld bringen. Und es gibt auch andere Neuigkeiten von den Gesetzgebern oder beeinflusst von den Gesetzgebern in China offenbar. In der Provinz Xinjiang wurde ein großer Bitcoin-Mining-Betrieb abrupt geschlossen. Das hat sich aufs Netz niedergeschlagen, wie schon lange nicht mehr. Schätzungen zufolge führte das dazu, dass rund 400.000 Mining-Maschinen offline gegangen sind und die globale Hash-Rate ist damit um ca. 8% eingebrochen. Das berichtet zumindest Crypto News. Und das Ganze ist beachtlich, weil vor diesem abrupten Rückgang ist der Mining-Sektor in China zuletzt wieder stark gewachsen. Durch die billige Energie und die Infrastruktur, die in China genutzt werden kann. Und das trotz des generellen Mining-Verbotes von 2021. Also man kann davon ausgehen, dass die Behörden hier wieder durchgegriffen haben oder diesen Betrieb vermutlich aufgrund seiner Größe hier attackiert haben und dazu geführt haben, dass der wirklich auch aufhört. Das ist für Bitcoin langfristig keine große Sache. Die Mining Difficulty, die wird halt wieder verändert. Es wird an die neue Hashrate angepasst und das Netzwerk, das ist nach wie vor stabil. Da passiert überhaupt nichts. Historisch hat Bitcoin solche Schocks immer sehr, sehr gut absorbiert. Nur wenn jetzt diese Miner, dieser riesengroße Miner aus China jetzt vielleicht seine Bitcoin-Bestände abverkauft, dann drückt das möglicherweise auch den Preis. Das könnte durchaus sein, dass das dazu geführt hat, dass der Preis auch weiter verfallen ist, weil man aufgrund der Betriebsauflösung oder weil man halt diesen Betrieb schlussendlich stilllegen musste, vom Netz gehen musste, sein Risiko auch minimieren musste und hier Bitcoin abverkauft hat. Das kann durchaus sein.
Okay, ja eben. Das tut Bitcoin nicht so viel weh. Ich meine, es ist ganz gut, wenn wir nicht so sehr von China abhängig sind, aber ja. Wir gehen zurück zu den USA, nämlich Coinbase. Die haben sich entschieden, als exklusiven Bridge-Partner Chainlink zu nutzen, nämlich das sogenannte Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol, das CCIP. Das haben wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Das ist ja, wir haben ja diese ganze Welt hier draußen mit diesen vielen, vielen verschiedenen Chains, ja, Layer 1, Layer 2, Layer 3. Und die müssen irgendwie miteinander kommunizieren können. Und Chainlink hat ein ganzes Protokoll, der Name ähnelt ja dem TCP/IP oder sowas in die Richtung. Und das CCIP ist dazu da, eben eine sehr sichere Art und Weise zu bieten, wie verschiedene Assets von einer Chain auf die nächste Chain übertragen werden können, ohne dass man so eine Brücke verwenden muss, die ja sehr, sehr oft auch gehackt wurden oder sonstige Probleme hatten in der Vergangenheit. Ganz eine wichtige Erfindung und Coinbase wird das jetzt exklusiv nutzen, also nur diese alleinige Lösung für ihre Coinbase Wrapped Assets, zum Beispiel CB Bitcoin, CB Ether, Doge, LTC, also Litecoin, Ether und XRP. Und das ist erst der Anfang auch. Also Coinbase will ja eine super App werden für Finanzen und will in viele weitere Bereiche einsteigen und das Ganze wird in Zukunft auf dem CCIP abgebildet. Das ist halt super für so Chainlink-Fans wie mich natürlich, für uns. Die Cross-Chain-Brücke zwischen Solana und Coinbase Base ist auch wieder das Interoperability-Protokoll von Chain, nicht das CCIP. Also dieses Multi-Chain-Ökosystem wächst weiter, auch wenn der Markt preislich nicht so gut aussieht.
Das Multi-Chain-Ökosystem, Lukas, das wächst auch auf Ethereum selbst, nämlich auf den L2s. Ethereum hat jetzt offiziell das BPO1 aktiviert. Das ist eine Protokolloptimierung, die die Blob-Kapazität auf 15 pro Block erhöht hat. Also noch einmal in Kürze, Blobs, das sind extra Datenpakete, die Rollups auf Ethereum günstig speichern können, ohne die Blockchain selbst zu überladen. Sie machen die Transaktionen vor allem auf den L2s damit deutlich billiger und skalierbar, ohne die Sicherheit des Mainnets von Ethereum zu verlieren. Das sind die Blobs und die hat man jetzt auf eine Kapazität von 15 pro Block erhöht. Das heißt, die L2s, die werden effizienter, günstiger. Und das ist aber erst die erste Ausbaustufe, denn bereits im Jänner soll die Stufe 2 folgen und die Kapazität weiter gesteigert werden. Das schreit die Ethereum Foundation auf X.
Und zu guter Letzt, ich habe schon angedroht damit, die DAC8, die DAC 8, die neue Richtlinie der EU. Wer die noch nicht kennt, der sollte es unbedingt ganz genau zuhören, weil es ist ja ein ganz großes Thema, die Kryptosteuern. Und die sind ja nicht immer einfach und nicht jeder macht sie oder nicht jeder macht sie richtig. Und diese Sache, die verändert sich in 2 Wochen. Denn mit dem Start 1. Jänner 2026 startet die DAC 8-Richtlinie. Das heißt, alle Kryptobörsen und Wallet-Anbieter weltweit sind verpflichtet, jährliche Meldungen von Kundendaten an die Steuerbehörden innerhalb der Europäischen Union zu liefern, unabhängig von ihrem Firmensitz. Das heißt, auch ausländische Börsen wie Binance oder Coinbase oder Kraken, auch die sind verpflichtet, wenn ihr in der Europäischen Union euren Sitz habt, eure Meldeadresse habt, dann wird in Zukunft ein automatischer Austausch von Behörden und diesen Börsen passieren. Das heißt, die sehen folgende Dinge, die Meldedaten umfassen: Name, Adresse, Geburtsdatum, Steuer-ID, ID, Jahresendkontostände und vollständige Transaktionshistorie von Käufen, Verkäufen, Swaps und Wallet-Transfers. Ich habe also ein ganz umfassendes Bild in Zukunft von dem, was ihr auf diesen Kryptobörsen macht. Und es gibt halt wirklich einen signifikanten Anteil an Leuten, die Krypto besitzen, traden damit, die das nicht richtig machen, oder manche, die bis heute glauben, dass man halt anonym bleibt im Internet auf diesen Börsen und die Steuerbehörden das niemals rausfinden können. Das, liebe Leute, ist im 1. Jänner vor Geschichte. Ab da gibt es die ersten Meldungen. Die ersten Meldungen, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis es kritisch wird, kommen 2027 dann zustande. Aber alles, was ihr macht Richtung Transaktionen, Swaps und so weiter, Wallet Transfers, das wird nachgewiesen an die Steuerbehörden ab dem 1. Jänner 2026. Mhm. Also bitte, bitte, bitte jetzt extrem aufpassen und euch da beraten lassen, zum Beispiel, falls ihr da mit Steuern es nicht so genau genommen habt in der Vergangenheit oder wenn ihr denkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Das kann ja auch fairerweise, es ist kompliziert, man weiß nicht immer, wann man was zahlen muss, wann was steuerpflichtig war. Es ist ein ganz guter Zeitpunkt, sich da jetzt schlau zu machen, weil im schlimmsten Fall gibt es immer noch die Möglichkeit da, also im schlimmsten Fall droht euch natürlich ein Strafverfahren, Steuerstrafverfahren. Aber in vielen Fällen kann man eine Selbstanzeige machen, so nennt sich das, und kann da der Strafe entgehen. Da kann man sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht ohne Vorwand, oder ohne Absicht oder mit Absicht, je nachdem. Das muss euer Steuerberater dann euch dabei helfen. Aber es ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, das Jahresende noch zu nutzen und da ein bisschen sauber zu werden, würde ich sagen.
Oder schnell noch in die Schweiz auszuwandern. Ich glaube, unsere Schweizer Zuhörer, die denken sich, naja, Tag 8.
Das reicht nicht aus. Auch das reicht nicht aus. Grundlage ist nämlich der globale OECD-Standard, der CARF heißt der, CARF.
Und dem okay, gilt auch selbst Länder in der Schweiz, gilt der?
Richtig, die USA, UK, Schweiz, Japan, Australien. Also ihr müsst schon, so wie der Alex, ich weiß nicht, warum du nicht, du bist jetzt zufällig halt aus Argentinien, aber da ist man sicher, weil Argentinien ist nicht beim CARF dabei zum Beispiel, dort passiert euch nichts. Ihr müsst auch schnell auswandern, dann kannst du dem Alex Hallo sagen.
Ich habe ja meinen Wohnsitz nicht. Ja. Ich habe ja meinen Wohnsitz nicht in Argentinien. Ich muss Steuern trotzdem in Österreich zahlen.
Genau.
Also ich mache das Ganze hier an dieser Stelle vielleicht eine kurze Werbung für meinen Freund Florian Wimmer. Ich mache das Ganze mit Blockbit, das ist eine Software, mit der man das ganz, ganz simpel auch abbilden kann. Die bringen da laufend Updates, wir wissen die ganzen DeFi-Protokolle, das ist hochkomplex, selber nachzuvollziehen, was man gemacht hat. Also man kann hier wirklich alles reinspielen. Bei bei DAG 8 ist es so, es geht hier nur um zentralisierte Börsen. Also es geht um Anbieter wie eben KuCoin, Binance, Bybit, die hier betroffen sind, die das auch melden müssen. Das heißt, alles, was halt zentralisiert auf den Börsen ist, das könnt ihr auch alles bei BlockBit über die APIs von diesen Börsen direkt reinziehen und dann auf BlockBit abbilden, gemeinsam mit euren DeFi-Angelegenheiten, weil ja auch die müsst ihr versteuern, selbst wenn es hier keine Meldepflicht gibt ab 1. Jänner, müsst ihr trotzdem eure DeFi-Verdienste natürlich auch versteuern mit eurem Finanzamt. Und um das alles zu machen, gibt es BlockBit. Ich habe, Lukas, du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich habe mit dem Florian schon gesprochen. Wir haben geplant, in den nächsten Tagen eine Folge zu Tag 8 aufzunehmen und zur großartig. Steuerthematik. Und ja. Genau, also für alle Zuhörer, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt das abonnieren, die Kryptologen, und werdet dann auch benachrichtigt, dass die Folge zur Steuerthematik ab nächstem Jahr in Krypto auch bei euch ankommt, dass ihr auch diese hören könnt. Also Tag 8 auf jeden Fall etwas, über das man sich spätestens 2 Wochen vor dem Jahresende jetzt Gedanken machen sollte. Genau, wird knapp. Ja, und die EU-Regulierung, nicht nur wir alle leiden unter ihr, weil es für uns Bürokratie bedeutet. Auch Coinbase-CEO Brian Armstrong hat auf X provoziert mit einem Post gegen die EU-Regulierung. Er teilte nämlich eine Grafik, in der dargestellt wird, nicht von ihm selbst, sondern von einem gewissen David Fund, der das geteilt hat, dass die EU mehr durch Strafen an US-Tech-Firmen verdient, als sie von Steuern ihrer eigenen EU-Tech-Firmen verdient. Und das ist schon eine sehr bedauerliche Zahl. Also man muss sagen, US-Firmen haben 3,8 Milliarden gezahlt an Strafen, während die heftig. Einnahmen von Steuern nur 3,2 Milliarden von den europäischen Tech-Unternehmen war. Europäische Tech-Unternehmen, falls ihr das nicht wisst, es gibt schon ein paar, zum Beispiel TeamViewer, Zalando, Sage, Wise, Spotify, also ein paar gibt es schon. Und natürlich der größte aller IT-Firmen ist SAP, sollte bekannt sein.
Hast du es mitbekommen? Der US Trade Representative hat auf Twitter, auf X, heute der Europäischen Union gedroht und hat auch diese Unternehmen aufgezählt, unter anderem. Also DHL, Capgemini, Accenture, eben auch Siemens, Spotify, SAP und so weiter, Mistral, dass sie sich da unfair behandelt fühlen von der Europäischen Union und dass sie überlegen, da zurückzuschlagen quasi mit ähnlichen Mitteln in der Zukunft. Also
ja, Brian Armstrong sagt dazu, you can have more fines from overregulation or you can have a growing economy, but you can't have both. Ja, was sagt ihr dazu, liebe Zuhörer? Hat der Brian Armstrong recht? Ist das Dilemma der EU, ist unsere schwache Wirtschaft, ist das hausgemacht, weil wir unsere eigenen Tech-Startups die ganze Zeit kaputt regulieren und hier nicht mithalten können, oder liegt das an ganz anderen Dingen? Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Und damit gebe ich wieder zu dir, Lukas, nämlich zur Wette der Woche. Was haben wir heute mitgebracht in dieser Kategorie?
Alex, es ist eine ganz spannende Sache, die nächstes Jahr passiert, nämlich SpaceX. Ja? Also es ist eines der in meinen Augen wichtigsten Unternehmen der Menschheit, weil das ist das Unternehmen, das uns zu einer multiplanetaren Spezies machen kann. Man kann jetzt über einen Elon Musk schimpfen, wie man möchte, aber da macht er seine Arbeit schon sehr gut. Und SpaceX, das ist ja gewaltig, was da alles noch auf uns zukommen kann. Nicht nur eben, dass wir auf dem Mars damit spazieren gehen eines Tages, sondern eben auch KI-Rechenleistung, die im Weltall herumfliegt und direkt von der Sonne die Energie bezieht und so spannende Dinge, was da Elon Musk alles plant. Und nächstes Jahr soll es soweit sein, ein IPO, dieses Unternehmen wird an die Börse gehen. Es hat jetzt schon einen Wert von ca. 800 Milliarden US-Dollar, so ein Insider-Share-Sale basiert darauf. Und das Ziel, das soll ein historisch riesiger IPO werden, also ein Börsengang werden von über 1 Billion bis 1,5 Billionen US-Dollar in Marktkapitalisierung, relativ gewaltig. Und jetzt fragen sich alle Leute im Internet, wie wird eigentlich der Ticker heißen von SpaceX? Ja. Und das Wichtige, Lustige an dieser Wette der Woche ist, eine der Auswahlmöglichkeiten ist Mars, eine der Auswahlmöglichkeiten ist SPAX und eine ist SEX. SEX. Und SEX ja, ist aktuell bei ganzen 19%, also Mars ist, hat 18%, SPAX, was ich glaube, was am Ende sein wird, also SPAX, 22%. Wetter der Woche deswegen auch, weil Elon Musk ja sehr dafür bekannt ist, und das wiederholt er auch immer wieder, the most entertaining outcome is the most likely. Also es könnte passieren darauf sein,
ich wollte das gerade sagen, Lukas. Also eigentlich alle, die glauben, dass SPAX das Wahrscheinlichste ist, die liegen vermutlich falsch, weil wenn wir Elon Musk kennen, dann wird er Sex machen, sofern er das durchkriegt. Ich weiß ja nicht, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich zu wenig aus bei der Zulassung von solchen Tickern, wie das funktioniert und wie die zustande kommen. Ja, ich glaube nicht, dass das erlaubt wird. Das muss ja irgendwie auch angesucht werden, glaube ich, und irgendwie umgesetzt. Also das ist ja nicht ein Wunschkonzert, dass man sagt, ich nehme den Ticker, den ich will, glaube ich. Also, ich glaube, Musk würde wahrscheinlich Sex wollen. Ich verstehe es auch, es wäre natürlich bei Weitem der coolste von diesen.
Ja, die Geschichtsbücher schreiben dann das Unternehmen, das uns zur multiplanetaren Spezies gemacht hat, hat den Ticker 6 gehabt, ja. Das glaube ich halt nicht.
Na, das ist eigentlich das gleiche Konzept, weil ich meine, das muss jetzt bald, müssen wir auch bald wieder hinkriegen mit den Kindern, weil sonst haben wir ja sowieso ein Problem, sonst können wir nicht multiplanetar werden, wenn wir aussterben.
Genau, dazu gibt es einen Artikel von mir. Wir müssen über die Geburtenkrise reden. Über
Geburtenrate. Ja, und Musk adressiert ja genau dieses Thema auch sehr oft. Genau. Also ich glaube, Sex ist immer was Positives, Lukas, darauf können wir uns einigen. Und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche, nämlich die Zentralafrikanische Republik. Die testet Krypto nicht im Testnetz, sondern direkt mit Staatsvermögen. Laut Reuters sorgen undurchsichtige Token- und Meme-Coin-Projekte inzwischen für echte Sorgen um die nationalen Vermögenswerte. Was anderswo als experimenteller Sidequest läuft, ist dort offenbar eine Staatsangelegenheit. Und das berichtet Reuters heute am 17.12. Den Link haben wir euch reingepackt. Ja, lustig, was da natürlich in manchen anderen Staaten abgeht, die weniger reguliert sind, muss man dazu sagen. Ich glaube, da bin ich auch nicht dafür, dass man so mit Staatsfinanzen umgeht. Und damit kommen wir zum Tipp der Woche, Lukas. Was gibt's da wieder von Chainlink, deinem Lieblingsprojekt?
Richtig. Wenn wir jetzt auf das Jahr Revue passieren lassen, dann hat sich ja preislich bis auf ein paar wenige Projekte eigentlich nicht so gut entwickelt, aber was sich extrem weiterentwickelt hat, ist Chainlink, und zwar das ganze Chainlink-Ökosystem und diese diversesten Angebote, was Chainlink bietet. Wir haben immer wieder im Podcast dieses Jahr darüber gesprochen, was sie so alles machen. Also Chainlink ist the gateway to institutional tokenization, also dieser Megatrend der Tokenisierung. Was gibt es noch alles zu nennen? Also Data Feeds, Data Streams, Proof of Reserve, Data Link, Smart Data und so weiter. Es ist aber so viel, das kann ich im Podcast gar nicht unterbringen. Chainlink Scale, Chainlink Build, Chainlink Rewards, Chainlink was immer.
Lukas.
Von all diesen Dingen, damit man einen ganz großen Überblick einmal bekommt, da gibt es einen super neuen Bericht, der nennt sich The Oracle Platform Powering Institutional Tokenization. Der ist jetzt im Dezember rausgekommen. Wenn man sich wirklich für das Thema interessiert, wie es die nächsten Jahre weitergehen wird in diesem Kryptomarkt. Und das ist immer dieses Thema von Zusammenwachsen von TradFi und DeFi oder Krypto und Finanzsystem, dann ist das das Beste, was man lesen kann, weil da kriegt man so einen extrem guten Überblick über die ganze Technologie, der Status aktuell, wo wir stehen, was wir alles haben, was für Probleme, was für Problemlösungen und wie dieses Zusammenwachsen aussehen wird die nächsten Jahre. Also diesen Report bitte unbedingt lesen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Also ich habe das, wenn wir das ausdrucken, ich werde das als Weihnachtslektüre mir alles durchlesen, die ganze Geschichten, die hier passieren. Das ist extrem spannend und ich glaube, es gibt keine bessere Quelle, wenn man sich auskennen möchte mit dem aktuellen Kryptomarkt, wie diesen Bericht.
Und man muss dazu sagen, im Bärenmarkt macht man das Geld. Ich kann das nur wiederholen. Also wenn jetzt die Kurse weiter fallen, dann solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann solltet ihr wirklich dabei sein und nicht erst zurückkommen, wenn wieder alle Preise hoch sind, so wie das viele leider alle Jahre wieder machen. Und gerade jetzt, Lukas, kam eine weitere lustige Meldung rein. Ich habe es gerade gesehen auf X nebenbei. Der Cointelegraph meldet, dass bei Asta's Live Trading Tournament, also auf dieser Asta-Plattform, von der wir öfters gesprochen haben, wo man ja diese Perpetuals, Perps, handeln kann, da gibt es einen Wettbewerb zwischen KI und Menschen. Und die KI ist momentan bei einem ROI von ziemlich genau 0, während die Menschen auf einem Verlust von minus 28% sitzen. Das sieht man gerade jetzt bei Asta.
Ja. Okay, also wir verlieren gegen die KI natürlich wieder in einer weiteren Domäne.
Gut, und damit kommen wir zum Ausblick. Und zwar, die Bank of Japan wird, wir haben es vorher schon gesagt, am 19.12. an diesem Freitag bekannt geben, wie die Zinspolitik jetzt aussehen wird in den nächsten Monaten. Man geht davon aus, oder der Markt geht davon aus, dass 25 Basispunkte dazukommen, dass die Zinsen erhöht werden. Und der Markt hat das vermutlich schon teilweise eingepreist, weil wir haben ja eine Schwäche schon gesehen und es wird erwartet, dass das passiert. Wenn die Zinsen stärker als das gesenkt werden, dann gibt es wahrscheinlich einen riesengroßen Abverkauf. Wenn die 25 kommen, wird wahrscheinlich kurzfristig jetzt nicht die große Sache passieren. Wenn trotz, also wieder allen Erwartens, nicht erhöht wird, dann sollte der Markt sich natürlich sehr positiv entwickeln. Glaube ich jetzt aber nicht. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, als diese 25 Basispunkte, die höchstwahrscheinlich kommen werden, ist, was noch gesagt wird. Also was Weiteres verkündet wird, ob man wirklich im Januar oder im Q1 beginnen wird, ETFs abzuverkaufen zum Beispiel. Das kann durchaus sein, dass man dazu was sagen wird, beziehungsweise wie der Ausblick auf weitere Zinserhöhungen im nächsten Jahr ist. Also ich glaube, diese Dinge, die gesagt werden, werden viel wichtiger werden jetzt, gleich über der FED zuletzt auch, als die Zinserhöhung.
Genau. Da hat zwar die Zinsen gesenkt im Dezember, aber die ganzen anderen Dinge, die er gesagt hat, die haben sich dann negativ ausgewirkt insgesamt. Hm. Gleich als nächstes morgen, also am 18., wenn der Podcast schon online ist, gibt es die neuen CPI-Daten in den USA, also die Inflation in den USA, ganz ein wichtiger Indikator für die weiteren Zinssenkungen. Die Fed-Decision in January, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed nochmal die Zinsen senkt im Jänner, die ist aktuell sehr, sehr gering, also nur bei 22% bewertet auf Polymarket. 77% sagen, es wird keine Änderung geben im Jänner. Mhm. Aber man muss auch einberechnen, jetzt bald einmal ist der Jerome Powell auch weg und der Nachfolger, der wird ja sehr, sehr stark senken und es wird sehr, sehr spannend werden. Der Carry Trade wird...
Aber wann ist er weg? Ich glaube, das ist noch erst Mitte nächsten Jahres, oder? Weil Ich denke, wenn, also Powell wird wahrscheinlich am Anfang des Jahres keine Zinssenkung mehr machen.
Das ist sehr unwahrscheinlich, mit den Daten.
Sehr unwahrscheinlich, genau.
Ja. Na gut, die Amtszeit, wie du gefragt hast, die ist bis zum Mai 2026, bis zum Mai, also bis zum fünften Monat des nächsten Jahres ist er noch da und dann kommt der Nachfolger. Aber es kann auch sein, dass er früher abtritt. Also es gibt immer wieder diese Gerüchte, dass Powell vorhat, früher zurückzutreten auch.
Ich weiß nicht, also ich glaube das nicht mehr, weil sonst hätte er das längst gemacht. Das zahlt sich ja nicht mehr aus. Ja. Also ja. Ich glaube, es gibt auch immer wieder diese Meldung, dass er vor allem seine Periode noch fertig macht, weil es kann ihn ja auch keiner irgendwie loswerden. Das hat nicht mal Trump hat die Macht, dass er das tut. Und es wird davon ausgegangen, dass er seine Amtszeit noch fertig machen wird. Aber bevor Powell abtritt, werden wir uns wahrscheinlich noch mehrmals hören. Lukas, wir haben es auch vor, dass wir auch dieses Jahr noch eine weitere Episode bringen, ein weiteres Update bringen, bevor das Jahr um ist. Wir hoffen, dass sich das ausgeht. Auf jeden Fall wird es eine weitere Expertenfolge mit Florian Wimmer geben. Das kann ich schon ankündigen. Und Lukas, auch du hast ein Interview gemacht, meines Wissens. Jetzt bin ich sehr gespannt, das selber anzuhören dann. Na gut, und
das
damit...
Das kommt auch bald, ja.
Genau, und damit verabschieden wir uns heute bei den Kryptologen. Danke wieder fürs Zuhören, für alle, die mit uns durch den Bärenmarkt gehen oder durch den großen Abverkauf im Bullenmarkt. Der Lukas, sag nochmal, wie viel Prozent sind wir noch im Bullenmarkt?
Ich 70%.
Okay, also dieser 70%ige Bullenmarkt, seid dabei mit uns in diesem großen Abverkauf und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und liebe Leute, wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit. Schaut nicht zu oft auf die Preise, geht's vor die Tür, geht's zum Christkindlmarkt, freut euch über andere Dinge aktuell. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns überall eine gute Bewertung da, das hilft uns extrem und vielen Dank, Alex. Schöne Grüße nach Argentinien und euch allen eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
Danke.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.